David.
Hallo Robert.
Warum hast du gelacht?
Ich habe mich einfach gefreut, dass du da bist.
Ah, gerade klang das noch anders.
Nee.
Also nee, das klang nicht anders. Nee, aber?
Kein Aber, Robert. Ich habe dich jetzt durcheinander gebracht. Du wirst ein bisschen rot.
Ich bin angestrengt. Mein Tag war heute sehr wuselig. Seitdem ich das Haus verlassen habe, ging heute eins nach dem anderen schief. Auf so eine dumme Art und Weise. Überhaupt nichts Weltbewegendes. Aber ich war immer genervter und immer genervter.
War der Weg so mit Bananenschalen wie in so einem Comedy-Film?
Ey, ich schwöre dir, erst komme ich an meinen S-Bahnhof. Notarzteinsatz. Klar, es passiert ja immer, weißt du doch.
Schon wieder. Oh Mann, jetzt reicht's aber langsam mit den Bananenschalen.
Dann ist meine Bahn ausgefallen. Dann noch eine. Ich musste 30 Minuten auf meine Bahn.
Drei Bananenschalen?
30 Minuten. Dann wollte ich eigentlich noch im Laden was kaufen. Haben zu, habe ich den Laden nicht gefunden.
Okay, okay.
Dann bin ich zu der PV, weil ich in Urlaub fahre die Woche. Mhm. Und du weißt, wollte den Film gucken, um den vorher zu besprechen. Drücken dir das Embargo auf einmal dahin, was nicht in der Mail stand.
Ja.
Dann denke ich, toll, dann wäre ich doch jetzt nicht hier. Hätte ich mit David Podcast morgen aufgenommen.
Oh,
dann habe ich einen tollen Film gesehen.
Der hat mich wieder zurückgebracht.
Hörst du sie? Einen tollen Film habe ich gern gesehen.
Ja.
Der war wirklich toll, aber kann ich nicht drüber reden, wir hatten ein Embargo. Und jetzt sitzen wir hier. Irgendwas war noch. Ach ja, der Bäcker hier unten, wo wir aufnehmen. Dachte ich mir, wenn Hunger kommt, ich will mir Laugenbrötchen, hat der Bäcker
zu gehabt. Das ist ein Podcast, Leute, ich finde. Den Podcast.
Lassen wir den drin?
Lassen wir den drin.
Nee, ja, aber guck mal, eins nach dem anderen war blöd, aber ich habe einen tollen Film gesehen und ich sehe jetzt euch. Ist übrigens aufgefallen, dass die Qualität wirklich eine andere ist von diesem Podcast, seit Martin mit drin sitzt?
Ist das so?
Ja, doch, er guckt immer so rüber, er freut sich und so. Ist krass, das ist bezahlte Arbeitszeit. Der guckt
ich bin ja
einfach
mal, wir können da mal so ein Voting machen. Ich weiß nicht, ob Jungkinds von heute, kennt ihr noch Manuel Andrack, den Sidekick von...
Ey, willst du das jetzt echt? Ich dachte, das machen wir so oder so.
Dass Martin so hier generell drin sitzt,
ach so,
mit Mikrofon?
Ja.
Das war doch mal so, also ich sage jetzt einfach, das war so eine Idee, aber ich glaube, in meinem Kopf hat sich das häufiger abgespielt. Es ist vielleicht nicht so gut mit dem Mikrofon, wo man aber immer nur so... Ja, ja, sagt, oder? Nee, sehe ich auch. Aber ich glaube, bei Manuel Andrack und Harald Schmidt hat sich das auch entwickelt. Und es kann.
Ich glaube, Martin hat doch was beizutragen.
Und ich möchte das gerne die Community entscheiden lassen. Möchtet ihr hier noch ein Mikrofon für.
Haben sie doch schon gesagt. Die haben doch gesagt, seine Stimme ist so geil und so. Und
haben das alle gesagt?
Haben viele gesagt.
Okay, können wir.
Deswegen baut der ein Haus. Der kann dann auch mal ein bisschen über Hausbau nebenbei reden. Da kriegen wir neue Partner hier rein.
Wenn du
Obi,
dich mal wieder
Hornbach
beschwerst, redet er einfach über. Gab es auch was Positives?
Worüber?
Kannst du was Schönes erzählen?
Heute am Tag, der Film war toll.
Ja?
Aber ich kann nicht über ihn reden.
Ja, das ist die Dualität des Filmkritikers.
Ich habe spannend besetzt.
Die Sache ist schön, aber man kann nicht rausrennen und sagen, Welt!
Ich hab einen Film gesehen, der ist auch spannend besetzt mit Leuten.
Leuten, die du namentlich nicht erwähnen
darfst. Wo eine
darf.
Person auch die Regisseurin ist des Films.
Ah.
Wir reden an einer anderen Stelle drüber. Okay, wie geht's dir denn?
Ich habe ins Feedback der letzten Woche geschaut und habe da viele Kommentare gesehen, die auch direkt an Steffen gerichtet waren.
Habe ich ihm auch nochmal gesagt. Er hat alles nochmal durchgelesen, hat gesagt, fand er auch ganz toll, hat ihn gefreut. Sehr viel Feedback, was für ein toller Gast er ist, dass ihr ihm noch stundenlang zuhören könntet. Wir sollen ihn wieder einladen, dass Leute in den Cape Light Shop gegangen sind, um besondere Editionen auf Blu-ray von Filmen zu kaufen.
Ja, ich finde, es gab so ein paar Leute, die auch gesagt haben, dass das ein richtig, ja, wie du sagst, so ein richtig guter Einblick ist, weil ich da auch nochmal gemerkt habe, Sachen wie FSK, das kam ganz häufig in den Kommentaren auf. Das sind halt so ganz viele Fragen oder auch, warum kommen Filme nicht gleichzeitig ins Kino? Die kommen ja immer wieder auf. Und da ist es halt so gut, jemanden wie Steffen da zu haben, der das erklären kann.
Ja, der auch einfach, das ist was anderes, wenn du ein großes Studio hast, wo so ganz viele Arme verschiedene Dinge machen und die einen wissen gar nicht genau was. Aber der Mann, die sind halt klein und der bedient halt wirklich jeden Weg vom Entdecken von Filmen bis zum Erwerb bis hin ins Kino zu bringen. Und das letztendlich auch irgendwo von ganz Anfang an mit der eigenen Geldbörse. Und dann stehst du anders dahinter, weil das hat direkte Auswirkungen auf dein Leben und so. Das ist super von der Pike richtig cool, ihn immer als Gast zu haben.
Leo hat geschrieben, dass die Folge super fand, aber der hat immer wieder was angesprochen, was wir eigentlich auch schon anders gemacht haben, nämlich zieht den Gast lieber raus aus den Filmbesprechungen.
Ich habe das verstanden, ich habe es gelesen, dachte in dem Fall, wenn die Leute so sehr aus der Branche sind, finde ich es gar nicht so wild. Und in dem Fall hat er ja Scary Movie erwähnt und über den haben wir 6 Minuten geredet oder so. Also war jetzt nicht
Aber bei Disclosure Day hatte ich dann auch gemerkt, also ich sitze dann ja selber drin und merke, ich fühle mich ein bisschen unwohl damit, dass wir halt so 10 Minuten über Disclosure Day sprechen und Steffen. Bei dem kam ja noch als Besonderheit hinzu, nicht nur, dass er eigentlich nichts gesagt hat in der gesamten Zeit, sondern wir haben ja vorher auch gesehen, der freut sich total auf Disclosure Day. Und er hat kurz vorher gefragt, wie wir den finden. Und dann hat er schon so laut reagiert, so, oh nein, nein. auch so ein bisschen, um wahrscheinlich klarzumachen, sagt mir bitte nicht mehr.
Das glaube ich
nicht.
Und
dann haben wir ihn so ein bisschen dazu verdammt, 10 Minuten lang sich unser Gerante
auf. Aber dafür ist er aus dem Business. Der weiß ganz genau, wie es ist. Der rennt zu jedem Festival. Der weiß ganz genau, wie es ist, mit, wenn Hoffnungen enttäuscht werden oder Entdeckungen auf einmal funktionieren. Ich glaube, das liebt er auch. Steffen kann man das wirklich zumuten.
Das muss Steffen, glaube ich, entscheiden. Steffen hat sich ja super geschlagen, davon mal abgesehen. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir das wieder so machen bei den Gästen. Also ich merke, dass mir das auch besser gefällt. Und wenn es jetzt, es kommt ja nicht häufig, Leute finden das jetzt nicht, glaube ich, durchweg dramatisch. Aber ich merke, dass ich das auch besser finde, wenn wir das voneinander trennen. Es sei denn, es ist jemand, der halt zum Film wirklich was beizutragen hat.
Dann machen wir das wieder. Das ist nicht problematisch. Für mich kam auf jeden Fall das Kommentar von Asylum, gibt es jetzt auch Alien Disclosure Day? Da kriegt man vielleicht mehr den Film, den man erwartet hat mit Außerirdischen. Das könnte was für mich sein.
Ja, es gab einen Kommentar, den ich gelesen hatte, den suche ich aber gerade. Da ging es um, kurz zur Info. Früher war eine Indizierung trotz USK, FSK möglich. Seit der Novelle des Jugendschutzgesetzes von 2003 ist dies aber nicht mehr möglich, da die USK und FSK eine verbindliche Vorprüfung auf Jugendgefährdung durchführen und eine Einstufung zunächst verweigern, wenn es den Verdacht einer Jugendgefährdung gibt. Also ich glaube, wir hatten in dem Moment über damals gesprochen und dann hatte ich zur Hälfte so ein bisschen recht, weil ich war auch der Meinung, dass das nicht davor geschützt hat, aber spätestens seit 2003 ist es so.
Ah, okay, ja. Dann nochmal das aufgegriffen. Sonst, hattest du noch was?
Nö, das waren so die Kommentare, also wieder viele, die dann auch einfach ihre eigenen Gedanken dazu teilen, aber die sich über Steffen gefreut haben.
Ja.
Das finde ich schön, danke schön dafür.
Und damit?
Herzlich willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel.
Werbung.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. Leute, die dritte Staffel von House of the Dragon startet auf HBO Max. HBO Max steht für Premium-Inhalte, das wissen wir. Und natürlich für alle, die die Welt von Westeros lieben, findet ihr alles an einem Ort bei HBO Max, nämlich House of the Dragon, natürlich die Mutterserie Game of Thrones oder zuletzt auch Night of the Seven Kingdoms. Haben wir geliebt, David.
War mega, ja, war mal was anderes vor allen Dingen. House of the Dragon wird jetzt nochmal größer.
Es ist natürlich die Geschichte von den Targaryens, die weiter erzählen. Ne? Rhaenyra Targaryen, Alicent, ne? Zwei Frauen, die sowohl auf der gleichen als auch auf der gegenüberliegenden Seite standen. Die Frage ist, wie werden die Bünde jetzt weitergehen rund um Aegon und Drachen, die gegen Drachen kämpfen. Und man weiß bei House of the Dragon, dass die Opfer sehr, sehr groß sein können und die Wut und die Rachegelüste, die damit einhergehen, noch größer. Und wenn Bünde aufbrechen und alte Feinde zu neuen Freunden werden und umgekehrt, weißt du nie, in welche Richtung dann am Ende das, ja, wie soll ich sagen, das Emblem der Macht schwingt. House of the Dragon Staffel 3 ab jetzt streambar bei HBO Max. Viel Spaß damit und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
Werbung Ende.
Hast du übrigens gesehen, ich hatte das in den Filmnews drin, dass die von die Odyssey, ich zeig dir das mal oder ich zeig euch das mal, das hatte ich noch nicht gesehen hier. Du siehst hier den Trailer, kennt ihr die Seite? Ist euch das mal aufgefallen?
Nee, ach so, wo du siehst den Trailer, die Unterschiede des Bildformats.
Und jetzt kannst du oben mal anklicken, 70 mm IMAX oder das Format, okay, ist gerade schwarzes Bild, IMAX und da verändert sich der Bildausschnitt, verändert sich quasi, wenn genau so, wie das nachher aussieht. Das finde ich ganz cool hier. Da kriegst du mal einen Eindruck von dem Framing, welches Bild was bedeutet, wenn du dir den in Dolby Vision anschaust oder IMAX. Wollte ich euch mal zeigen. Das fand ich so ganz, das habe ich vorher noch nicht gesehen, dass man sowas mal macht.
Ich hatte neulich gelesen, dass dir, ich glaube, so über 40% Bildinformationen verloren gehen, wenn du es nicht im IMAX guckst. Und das finde ich schon ein bisschen krass, gerade bei so einem Film wie
The Odyssey. Siehst du hier auch. Also ja. Ich meine, IMAX 70 mm kannst du, glaube ich, gar nicht in Deutschland gucken. Ja. Unsere IMAX-Säle haben nicht 70 mm Kopien. Wir haben nur das eine oder das andere. Dann müsstest du ins BFI nach London oder woanders hin.
Ja.
Aber fand ich mal cool, weil die Leute, die sich immer so fragen, wie sieht das aus? Könnt ihr übrigens auf die Homepage von The Odyssey gehen oder könnt ihr den Trailer angucken? Darunter ist auch nochmal Kommentar von Matt Damon und Emily Blunt.
Ich muss mich kurz verbessern. Ich weiß eigentlich gar nicht hundertprozentig, ob es 40% waren.
Okay, es geht relativ erschreckend viel verloren.
Es geht erschreckend viel, aber nicht damit hinter wieder jemand schreibt, es sind 39, die Scheiße erzählt. Naja, weißt du,
wenn da oben und unten gefühlt nur so ein bisschen fehlt, ist in der Flächenberechnung schnell ein relativ großer Prozentsatz weg. Das passiert dann schnell.
Ja, ja.
Da ist natürlich das Wichtigste vom Bild, wird dermaßen abgebildet, dass es in allen Formaten ist, aber trotzdem, fand ich spannend. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr sagt, was macht denn die Bildformate aus?
Ich dachte erst, du sprichst mich auf den Odyssey und willst mir den zeigen, den Popcorn-Bucket. Hast du gesehen, was das wird? Ich finde dieses Ding in den USA voll crazy.
Ey, bei uns kosten die aber auch teilweise 80, 90 Euro. Ja, wir hatten es bei Scream und ich konnte so ein organisieren, sagen wir mal, für eine Freundin, die sich ganz doll gefreut hat. Und wir hatten das jetzt zu, was ist denn gerade als Großes gestartet? Wir hatten gerade wieder zu
Scary Movie?
Ja, nee, was
Disclosure
war noch so?
Disclosure Day war noch, nee. Masters of the Universe?
Ja, genau. Ich glaube, Masters of the Universe hatte auch sowas und die kosten jetzt auch zwischen 70 und 100 Euro.
Was?
Ja, ja, warte mal, ich gucke mal.
Also, weil ich habe in den USA, was ich halt, das geht ja jetzt schon ein paar Jahre so, wo du den Wurm aus Dune hast, jetzt ganz neu. Die drei, die ich heute gesehen habe, war einmal, die Odyssee bekommt das trojanische Pferd als Popcorn-Bucket.
Ja.
Dann gibt es zur Disclosure Day eine Büste von Steven Spielberg. Also nicht von einem Alien, sondern von Steven Spielbergs Kopf. Und dann kannst du aus seinem Kopf das Popcorn, was ist das denn?
Das ist creepy.
Und ganz crazy, heute ging auf Reddit rum das Bild vom Supergirl Popcorn Bucket. Und der sieht ehrlich gesagt ein bisschen aus wie, also ein Hotdog-Würstchen oder vielleicht sogar wie ein phallisches.
Hier, ist der von Kleinanzeigen.
Wie ein Körperteil, sagen wir es mal so.
Von
ja?
Scream Kleinanzeigen.
Kannst du mal kurz, das ist ja schrecklich.
Ja, ja, aber auch da Verhandlungsbasis 50 Euro.
Kannst du mal bitte Supergirl Popcorn Bucket googeln?
Ja, mache ich.
Ist heute rausgekommen, damit ihr es euch alle, könnt ihr auch zu Hause jetzt als Übung mitmachen. Schaut euch das an und sagt mir mal bitte, also ich höre euch jetzt nicht zu Hause, aber sagt es vielleicht trotzdem laut.
Ist das
was,
eine
ist eure, was ist eure erste Reaktion? Okay, ihr habt
oder
jetzt
Penis,
was?
Ist, das?
Ist krass, oder?
Es warum sieht, ist denn da so ein Schleimerglibber rum?
Ne, das ist ihr Mantel. Supergirl trägt doch diesen braunen
das
Mantel.
Sieht ja super
das
falsch
ist der
aus.
Sieht super falsch
aus. Das sieht
aus.
Super falsch aus. Leute, das müsst ihr diese Woche selber googeln. Ich habe es gerade erwähnt. Wir,
oder
Gina und ich.
Ah, nee.
Nein,
ah,
wir sind
im
Urlaub.
Ja.
Diese Woche, das wäre so eine typische Stelle, wo mit Social Media das betreut wird. Diese Woche machen wir Social Media frei. Dass ihr
ja,
es gehört habt.
Kein Video auch deswegen.
Ja, ja, deswegen kein Video, aber habt ihr es, dann wisst ihr Bescheid. Okay, von vorne verstehe ich das noch. Aber das Ding ist ja, du hältst den ja so stolz in deine Richtung beim Trinken und alle anderen sehen die Rückseite.
Ja, und es sieht ein bisschen wie, ich weiß gar nicht.
Das sieht wirklich aus, als machst du es oben auf und steckst dein Ding rein. Sorry, aber so wirkt das für mich irgendwie.
Ja, und der Lappen, der oben drüber hängt, ne,
ja,
ich
ja,
will das,
das
Wort
ist so,
nicht aussprechen, aber.
Auf alten Schiffen lernt man segeln.
Nee, das meine ich nicht. Aber egal. Oh Gott. So,
hat er gesagt, hat er gesagt, guckt euch den Supergirl Popcorn Bucket an. Ja,
ja,
da sind wir jetzt drauf gekommen, weil ich über
die
Neustarts der Woche. Also, Culpa Tuya. Ab Mittwoch auf Prime Video. Ich glaube, das ist aus dieser Culpa Mea-Reihe. Das ist die komplette, das sind nicht wir, David. Das ist riesen erfolgreich, habe ich jetzt gesagt. So, Backrooms startet bei uns auch endlich in Deutschland. Da reden wir gleich drüber. The Death of Robin Hood reden wir auch gleich drüber. The Furious startet. Da reden wir jetzt nicht nochmal drüber,
nee.
Oder? Da haben wir die Woche ausführlich drüber geredet. Dann haben wir noch Nur für dein Leben auf Netflix. Ich hatte mir das jetzt rausgesucht. Das ist nämlich mit Sam Worthington ein Film, wo ein Vater im Gefängnis landet. Angeblich wegen des Mordes an seinem Sohn, aber dann scheint er noch zu leben. Deswegen versucht er alles, um da die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Ich will nochmal ganz kurz zu The Furious sagen.
Ja.
Ich habe das unter meiner Kritik jetzt am Wochenende ganz viel gelesen.
Wie liefen die? Ich habe das dann gar nicht geguckt.
Wie viele?
Kann die gut? Funktioniert? Also war so Interesse da?
Also es war die schlecht geklickteste Kritik seit langem, aber das war okay. Also es war mir klar und ich dachte auch so, ey, Hauptsache ein paar Leute bekommen davon mit und ein paar sind ja jetzt trotzdem 100.000 Leute.
Und was wolltest du gerade eigentlich sagen?
Ganz viele Leute haben geschrieben, dass es bei ihnen halt nicht läuft, dass sie sogar im Kino angerufen haben und es kommt nicht. Und das zeigt so ein bisschen das, was Steffen letzte Woche erzählt hat. Ne?
Naja, Steffen hat ja gesagt, dass wir beide nehmen jetzt gerade an einem Montag auf.
Ja.
Und das, was du sagst, liegt in der Vergangenheit, die Reaktion der Leute in den Kommentaren. Und Steffen hat ja exakt beschrieben, dass an dem heutigen Montag erst für Donnerstag das Programm fertig
genau,
gemacht
ja,
wird.
Genau, ja, ja. Aber
deswegen kann es sein, dass das jetzt erst überall noch ein bisschen aufploppt.
Das hat es dann auch nochmal bestätigt für mich. Also das, was er erzählte, scheint da wirklich die Realität zu sein, dass die Kinos dann erstmal aufstocken müssen eine Woche vorher. Aber das ist halt echt schade. Also bei dem Film hätte ich mir das echt gewünscht, dass da Leute auch die Möglichkeit hätten, weil Leute klicken jetzt auf unsere Kritiken und sagen, oh, kann ich nicht gucken. Kommen sie einfach nicht ran, weil sie zu weit auf dem Land wohnen. Ich glaube nämlich, dass, also wenn sich jetzt Montag noch Kinos öffnen, kann das ja passieren, aber ich glaube, so ein White Release wird der wahrscheinlich dann gar nicht bekommen, oder?
Vielleicht hat der Langläuferqualitäten über Mund-zu-Mund-Propaganda.
Oh ja,
das wäre im besten Fall so über, weil der Film ist auch so, das ist mal ehrlich, die Fußballspiele sind alle so spät, dass der noch so auf so einer Nachmittag 17 Uhr Vorstellung oder so richtig gut funktionieren könnte.
Ja,
ich glaube, die Zielgruppe, von denen die Fußball abends und nachts gucken und von denen die Freeways gucken, ist schon, gibt's eine Überschneidung, denke ich.
Okay.
Naja, hauptsächlich männlich wird das Publikum sein. Und das, glaube ich, wird schon so ein Thema sein. Aber wünschen wir dem, dass er lange Beine hat. Mal Steffen fragen nach der Woche.
Machen wir mal.
Voicemails for Isabel, Rom-Com auf Netflix ab Freitag, das könnt ihr gucken, wenn ihr wollt. John Sugar, Staffel 2 auf Apple TV, das ist diese Serie, in der Colin Farrell ein Detektiv ist.
Ach, das Ding.
Da war die erste ganz cool, das ist, glaube ich, jetzt auch schon 2-3 Jahre her und...
Ach, da war doch so ein Mega-Twist drin.
Ja, das, ich habe ihn damals nicht gesehen.
Also,
ich habe es nicht gesehen,
nee?
Aber es war gut, glaube ich. Du fandest es, glaube ich, ganz
Nee, wir haben abgeschaltet.
Haben wir das geguckt? Okay. Und The Agency Staffel 2 auf Paramount Plus, das ist auch so richtig gut besetzt, wo ich die erste Staffel nie gesehen habe. Aber eigentlich muss man mal sagen, Michael Fassbender, Jeffrey White und da waren noch zwei.
Hast du mal in Kap der Angst reingeschaut?
Nee,
auf Apple?
Ich gucke gerade alles mögliche andere. Ja. Ich musste, habe Akira jetzt zur Hälfte gesehen.
Hey Robert, ich habe gestern den allerbesten Film der Welt gesehen.
Das ist jetzt wieder, warte. Das ist wieder was, wo ich mir einen Titel ausdenken könnte und ich könnte aus Versehen nah dran sein?
Nee, eher nicht. Es ist nicht so Karate-Kicker vom Mars oder so.
Okay.
Es ist A Hard Ticket to Hawaii. Gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Und ich habe so einen Clip online gesehen. Also eine Frau, nahezu barbusig, und es scheint aus dieser Zeit auch zu kommen, wo mit Nacktheit ganz viel gearbeitet wird, springt aus dem Bad, weil aus der Toilette eine gigantische Schlange bricht, die sie dann umbringen möchte. Sie springt zu ihrer Waffe, schießt der Schlange zweimal ins Gesicht, die trotzdem aber noch voll am Atmen ist. Plötzlich bricht ein Motorrad durch die Wand. Der Held des Films hat einen Raketenwerfer dabei, der einen Meter von der Schlange entfernt in einem Innenraum mit einem Raketenwerfer auf die Schlange schießt, deren Kopf dann explodiert. Und
nur der Kopf explodiert
dann sagt,
durch die ganze Rakete.
Genau, nur der Kopf explodiert. Dann sie so, oh Gott sei Dank. Er fragt sie dann, wo kommt denn die Schlange her? Aus der Toilette, du wirst es kaum glauben. Und dabei wolltest du einfach nur in Ruhe Pipi machen, oder? Und dann grinsen sich beide an und denkst so, what the fuck? Und den habe ich mir dann in voller Länge gegeben.
Mhm,
und es ist der beste Film der Welt.
Haben sie gleich gebumst nach dieser Szene?
Es gibt ständig Geficke. Aber eigentlich ist auch die ganze Zeit, es gibt so eine Szene, da werden sie von Drogendealern fast getötet. Zwei Frauen.
Ja.
Also sie werden von Playmates gespielt. Der Regisseur hat die Babes, Bombs und Bullets-Reihe begründet.
Ja.
Eine Reihe, in der es immer nur darum ging, Playmates zu casten, die Klamotten am Flughafen zu lassen. Also das gesamte Budget für die weibliche Kleidung existiert nicht. Und dann gibt's noch Muskeltypen, die er meistens aus dem Gym geholt hat, die auch nie schauspielen können. Und dann guckst er sich eine Geschichte zusammen. Und die ist dann völliger Quark. Also diese Schlange zum Beispiel kommt im Film so gut wie gar nicht vor.
Wie heißt der Film nochmal?
Hard Ticket to Hawaii.
Was hat es, warum geht's nach Hawaii? Das ist auf Hawaii einfach nur gedreht.
Es geht einfach nur darum. Und diese beiden Mädels, wie gesagt, die dann gerade was krass Traumatisierendes erlebt haben, sie wurden fast getötet, sagen dann, wir müssen diesen Fall aufklären, aber lass erstmal in den Jacuzzi gehen. Und dann gehen sie in den Jacuzzi, ziehen sich obenrum aus und stehen dann da und holen dann so die Beweise raus, die sie vorher gesammelt haben, im Jacuzzi. Und es ist wild.
David, das ist super.
Es ist geil.
Das ist doch mega.
Bei 3,99
Wenn du
bei
es jetzt
Amazon.
Sagst, habe ich das Gefühl, wenn Martin, guck mal, der nimmt ja hier immer eine Atmo vom Raum auf, um die Störgeräusche wegzufiltern. Alter, wir können den Podcast im Jacuzzi aufnehmen und er macht das Blubbern weg. Das sagt, guck mal, auch pupsen während der Aufnahme, das kriegt man dann nicht mit.
Das hättest du gerne, ne?
Dass das wäre auf jeden Fall
ein Upgrade. Dass du hier endlich in Ruhe pupsen
während
des Podcasts
kannst.
Nach 5 Jahren
einfach mal, weißt du, das ist doch was.
Ja, ja.
Man sollte sich wohlfühlen.
Verkauft mir das nicht als, oh David, dann hätten wir einen Jacuzzi. Ich will keinen Jacuzzi. Du willst nur pupsen.
Martin,
deswegen,
Jacuzzi ist wirklich eine feine
aber
Sache,
lassen
oder?
Aber lassen wir das.
Hard Ticket to Hawaii. Und wie heißt die Reihe nochmal, damit die Leute es nicht schauen?
Babes, Bombs. Ey, es ist, ey, sag nicht solche Sachen.
Nee,
das
war auch
es gibt noch Filme wie Hawaii Connection oder Sex, Mädchen gegen die Drogenunterwelt.
Und wo hast du das gekauft? Hast du wieder aus Versehen auf Laien gekommen?
Amazon 3,99.
Amazon. Ah ja.
Ich werde das auf meinem Kanal auf jeden Fall vorstellen, den Film. Der macht Freude.
Ich habe sowas Dummes.
Hard Ticket to Hawaii.
Ich habe letzte Woche sowas Dummes gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das eine Geschichte ist, die erzählenswert ist. Soll ich es einfach mal versuchen?
Versuch's.
Ich war auf Prime Video und hatte irgendwann, dann ist so aufgeploppt, 5-Euro-Gutschein für Prime Video. Ich so, naja, ich wäre nicht Robert, wenn ich den nicht nehmen würde. Oh nein, heißt so, jetzt einlösen. War so, 5-Euro-Gutschein, geil. War ich so, okay, wie löse ich den ein? Was muss ich machen? Gibt's dann so eine Aktion? Er so, ja, das wird ihn dann irgendwo, werden sie sehen. Und ich so, okay, und klickte mich durch so Film und dachte so, irgendwie sehe ich das nicht, was günstig ist. Und dann habe ich mitgekriegt, dass überall ja quasi 5 Euro abgezogen waren. Also statt 9,99 kostete 4,99 und klicke so auf 28 Years Later Bone Temple. Und ich so, hä, den kann ich gratis leihen. Und dann habe ich den auf gratis leihen geklickt und habe damit meinen Gutschein verbraucht, traurigerweise. Dabei wollte ich den gar nicht leihen, weil ich habe den ja schon gesehen. jetzt habe ich 30 Tage den Film umsonst geleitet und mein Gutschein ist weg. Ich war 5 Euro wie gewonnen sozusagen. 1 Cent ist übrig und immer wenn ich mir jetzt einen neuen Film...
Bitte die Geige
wenn
wieder.
Wenn ich mir jetzt einen neuen Film leihen oder kaufen will, rechnet mir Amazon noch diesen 1 Cent an. Der kostet immer statt 9,99 Euro.
Robert, das ist ja... Robert, ganz kurz. Jetzt
lassen wir das im Podcast
allem,
drin.
Ja, ja, mach das mir. Und bei drin. Allem Gelache. Martin, hör mal jetzt auf zu lachen. Wir müssen auch die Ernsthaftigkeit dieser Situation... Der arme Robert hat 5 Euro, die er erst geschenkt bekommen hätte, dann doch nicht gehabt. Ja. Leute zu Hause, könnt ihr euch das vorstellen?
Ich habe jetzt unser...
Merkt so, ihr mal, was der Mann
der
durchmachen
Punkt, wo
muss.
Wo wir unser Patreon mal erwähnen müssen, den wir hier mit einführen.
Ja, genau.
5 Euro Patreon Goal, danach schließen wir es wieder. 4,99. Ja,
gut.
Ja. Das war so schade. Ist ein bisschen wie diese Eisläden, die jetzt für jedes italienische Tor bei der WM eine Gratiskugel Eis ausgeben.
Ja?
Ja, ja. Ist was für dich. Kannst du dich freuen? Warte, bis Italien spielt, bei jedem Tor gibt es eine Kugel Eis gratis.
Okay.
Warum lachst du jetzt?
Wie needy ich wirken würde, wenn
den
ich
versteht
so...
den Gag halt auch einfach nicht. Das Publikum weiß genau, warum das ein Gag ist.
Achso, Italien ist nicht dabei.
Richtig.
Stimmt, der Fußballkenner. Mann, Martin, warum sagst du denn da nichts?
Ja.
Wenn er jetzt ein Mikrofon hätte, hätte Manuel Andrek hätte nämlich gesagt... Harald, lass dich nicht von Oliver Pocher aufs Glatteis führen.
Hast du mich jetzt als Oliver Pocher? Das ist wirklich... Ah nee,
das ist die einzige Kombination,
was man sagt.
Herbert Feuerstein, nehmen wir Herbert Feuerstein. Aber jetzt sind die Leute, die nicht so alt sind wie wir, wahrscheinlich schon längst raus. Deswegen reden wir doch mal über Trailer.
Trailer, da kamen ein paar irgendwelche Sachen, aber auch viel ganz spannende, fand ich. Über welchen wollen wir zuerst sprechen? Also ganz, ich habe die letzte Woche schön Trailer geschickt. Auf den ersten habe ich noch so eine echte Reaktion bekommen.
Ja.
Social Reckoning, so richtig mit Einschätzung. Ja, das ist typisch Aaron Sorkin. So und da. So, dann habe ich ihm Whale vorher geschickt. Der war noch so ganz spannend. Und dann auf hier das Ende der Sterne, also The Dogstars und Heart of the Beast, kriege ich nicht mehr meine Reaktion.
Nee, bei Heart of the Beast muss ich sagen, da hatte ich direkt wieder so... Alle anderen Trailer fand ich jetzt auch nicht so, also Social Reckoning hatte ich dir ja geschrieben, dass ich nicht so ganz beglückt bin, aber bei Heart of the Beast habe ich richtig da gesessen und gedacht, nee, doch, und ich weiß, dass du doch gedacht hast, warum du auch gedacht hast.
Vor allem, du fandst doch hier Apex auch nicht schlecht, das sieht doch viel mehr aus wie Natur.
Ja, aber der Film ist
von David Ayer.
Von David Ayer, und den finde ich als Filmemacher, also da, er und ich haben
Training Day.
Ja, aber der ist ja auch nicht von ihm, den hat er nur geschrieben.
Aber Brad Pitt mischt immer viel mit, vielleicht hat er den auch, das halt nur so, hat ein bisschen Finger drauf gehabt.
Ja, mag sein. Also ich habe auch tatsächlich gedacht, und es war der Hauptkommentar in den Kommentaren unter dem Trailer, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, Brad Pitt ist da mit seinem alten Service-Dog, die beide offenbar PTSD haben, was schon mal direkt ab Sekunde 1 bin ich da den Tränen nah. Und denke dann auch sofort das, was die Leute in den Kommentaren massenweise geschrieben haben, wenn ein Hund stirbt. Dann braucht ihr nie wieder einen Film rausbringen. Oder, also sie waren nur so...
Hast du Hachiko jemals gesehen?
Habe ich gesehen, ja.
Vor oder nachdem du mit Hunden zusammenlebst?
Nachdem.
Wirklich?
Ja, hat aber, ich saß da und habe versucht, so gut wie möglich nichts mit mir machen zu lassen.
Hast du Marley und ich mal gesehen?
Nee, von dem redet Carly auch immer.
Ja, Marley und ich. Ja, gucken wir mit Owen Wilson.
Genau, ja.
Der ist auch so gemein schön.
Wir hatten diesen Dog, war das der mit Channing Tatum? Der ist auch ziemlich gut.
Hast du gesehen, 24 Jump Street kommt raus mit Channing Tatum, wo wir gerade dabei sind. Okay, Heart of the Beast. Ich habe da Lust drauf. Wildnis, Pitt, ein Hund, David Ayer, okay, gut. Eine Kröte muss man schlucken.
Der Trailer war so seltsam. Ich fand den so lang. Ich habe schon irgendwie am Ende nicht so richtig das Gefühl gehabt, zu wissen, wohin geht der eigentlich. Also ist das jetzt eine reine Survival-Nummer?
Ja, mit so Rückblicken auf den Kriegsschauplatz, ja.
Ja. Ey, der Trailer...
Reiß dich nochmal zusammen, wir schaffen das. Der wird bestimmt blutend ihn gegen Wölfe verteidigen und sagen, komm, wir haben schon so viel geschafft, wir werden es schaffen. Und dann reißt er ihm vielleicht seinen silbernen Fangzahn raus und haut dem
irgendwas, ins Auge. Irgendwas war komisch bei dem Trailer. Ich weiß, ich kann es dir
nicht
sagen.
Silberne Eckzähne hat.
Bei The Social Reckoning war es zum Beispiel auch ähnlich, weil ich direkt das Gefühl hatte, dass... Sieht halt genau nach dem aus, was Aaron Sorkin so gerne macht, der ja das Drehbuch für The Social Network geschrieben hatte, jetzt aber selber auch Regie führt. Und ich finde, wenn du dir so Sachen wie, ich glaube, es hieß Molly's Game, dieser Pokerfilm mit
Jessica Chastain,
dann hatte er, glaube ich, noch diesen Riot-Film gemacht. Ich will Pelham 1, 2, 3 sagen, aber es war was anderes. Es war auch mit einer Zahl, wo diese 5 Afroamerikaner angeklagt wurden.
Auf Netflix das Ding aus dem Chicago 5.
Der war
gut.
Der war zum Beispiel gar nicht schlecht, aber ich finde das...
The Trial of the Chicago 7.
Ich habe das Gefühl, wenn Aaron Sorkin nicht eingegrenzt wird von einem Regisseur, der weiß, wo man dann auch kappt, ist der viel zu verliebt in seine eigenen Dialoge und dann neigen die Charaktere dazu zu schwafeln. Und beim Trailer haben jetzt, der hat richtig viel Gegenwind bekommen, also gab es ziemlich hämische Reaktionen im Netz, hatte ich das Gefühl, weil die Leute auch so das, was gesagt wird, auch auseinandernehmen und es fühlt sich komisch an. Ich merke direkt, das wird wahrscheinlich wieder so ein Geschwafelfilm. Ich weiß nicht, ob er das hinbekommt, da einen guten zu machen.
Ja, diese Whistleblower-Filme sind aber auch meist einfach nur so ein also Snowden ja zum Beispiel auch, sind ja oft so in den Hinterzimmern viel Geredefilme, ne? Also gerade dieses, wie Social Media sich auf die Psyche der Leute, also Depression, Anxiety und so auswirkt, das passiert ja alles so nicht so greifbar. Ja. Also diese Materie selbst, wie lässt sich das denn, das ist keine dankbare Geschichte, aber ich finde aber Jeremy Strong als Mark Zuckerberg, das passt voll.
Ja.
Das finde ich.
Die Frage, die ich mir halt stelle, wie viel David Fincher steckt in das Social Network und wie viel Aaron Sorkin.
Wenn wir rausfinden.
Und ich, so. Ja, genau. Und da bin ich noch skeptisch.
Whalefall, da hat man drüber geredet zur CinemaCon. Jetzt haben sie quasi genau die Szene, worüber wir damals geredet haben, als Ausgangsszenario komplett als Trailer ausgespielt.
Es hat mich ein bisschen verwundert. Wenn ihr euch entsinnt, wir hatten über einen Film mal gesprochen, der basiert, glaube ich, auf einem Buch. Und in diesem Buch ist ein Taucher im Meer, der von einem Wal verschluckt wird. Das ist die Ausgangsstory. Und der Trailer zeigt jetzt diesen kompletten Prozess. Und ich dachte so, das ist ein interessanter Trailer. Das hatten wir lange nicht, dass ein Trailer einfach nur aus einer Szene besteht. Und dann...
Erste Evil Dead Burn Trailer vor kurzem.
Ja, ja. Der war aber auch schon so ein Novum, muss man sagen. Es ist passiert eher selten. Deswegen, ich fand das mal spannend.
Wobei hier gleich wieder von den Kennern gesagt wurde, na, geht nicht, der Pottwal nutzt seinen Sonar, um seine Opfer zu betäuben, dass der Kalmar sich da wehrt. Und wenn es ein Kalmar ist, wäre das eigentlich in 500 Metern Tiefe, wo kein Taucher runterkommt. Könnte ein Kraken sein. Also da war sofort, Ungläubigkeit. Schau mal, Pottwale sind echt besondere. Das sind die Honey Badger der Meere. So ein bisschen.
Fand ich aber interessant.
Ja,
bin gespannt auf den Film. Das kann auch Murks werden, weil ich habe keine Ahnung. Es klingt ja dann nach Single-Location-Thriller.
Na, ich hatte damals schon gesagt, es geht dann wohl viel um die Aufarbeitung der Beziehung zum Vater. Und das hast du ja noch in diesem Trailer vorne dran, wo Josh Brolin den Vater spielt und seinem Sohn mehr oder weniger sagt, du kannst alles packen im Leben.
Ja.
Und ich glaube, darin geht es, weil er sucht als Taucher nach Überresten von seinem Vater, der ums Leben gekommen ist unter Wasser bei irgendwas anderem. Ja, ich denke, das wird so das Thema werden, das irgendwie aus dem Maul oder aus dem Magen da rauszukommen und dabei an Papa denken. Und dann noch hier The Dogstars. Ich mag ja Dystopien richtig gerne. Der heißt bei uns Das Ende der Sterne mit Jacob Elordi und, da ist Josh Brolin der Vater. Der Vater bei Whalefall ist ein anderer, aber auch ein Bekannter, hier gerade nicht im Kopf.
Nee, doch auch Josh Brolin.
Beides dann Josh Brolin, ne?
Ja, ich dachte, das war
dann ist es auch richtig, dann ist Josh Brolin.
Man hört doch die Stimme von ihm. Ich habe gestern gelesen, dass so die frühen Prognosen fürs kommende Jahr, was könnten so weitere Flops werden? Und das sind erstmal nur so Annahmen, aber es kam da immer mal wieder der Name The Dogstars auf. Und ich dachte so da an mein Erlebnis mit dem Trailer zurück, weil ich dachte, das sieht nicht spannend aus, aber ich merke, dass mich am ehesten catcht der Name, der vorne dran steht, nämlich Ridley Scott. Das, was ich danach sehe, sieht aber nach so beliebigem Postapokalypse-Zeug aus, weil Leute, die mit so einem großen Maschinengewehr durch irgendwelche Häuserschluchten oder durch hohes Gras schleichen, habe ich jetzt aber ein paar Mal gesehen. Und der Film hat, also im Trailer zeigt er noch kein einziges Merkmal, wo er für sich allein stehen würde. Wo ich dann auch sagen würde, also wenn es jetzt krasse Bilder wären, für die Ridley Scott ja auch bekannt sind, aber auch die sehe ich noch nicht. Und deswegen, ich weiß gar nicht, was ich damit soll mit dem Film. Und ich glaube, so geht es dann vielen, die den gucken und sagen, was soll das?
Ich würde so ein bisschen auf Josh Brolin sitzen, weil der bis auf diesen eine Zwillinge-Komödie letztes Jahr immer ein gutes Händchen hat für die Stoffe, für die er unterschreibt. Der ist ja selbst auch so gerne als Poet unterwegs, ne? Auf Instagram und so postet er auch immer so seine geschriebenen Liebesgedichte an seine Frau. Ich glaube, der liest Skripte und der denkt sich was dabei. Der unterschreibt nicht für Schwachsinn.
Ich schreibe den gar nicht ab, weil Ridley Scott ja auch selten so richtig schlechtes Zeug macht. Aber ich, also nur mal, um das wiederzugeben, wo dann Leute auch sagen, das könnte in die Hose gehen an der Kinokasse. Das spiegelt zumindest auch erstmal meinen Eindruck jetzt wieder, dass ich darauf gucke und denke, was soll das? Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass bei Ridley Scott im Kino dann die Aha-Situation kommt und sei es nur, dass er einfach ein gutes Stimmungsbild zeichnet. Das kann ja trotzdem einfach typischer Postapokalypse-Kram sein mit einem Look, den wir jetzt schon zigmal gesehen haben. Wenn er spannend ist, sage ich trotzdem nicht nein.
Ich liebe Dystopien einfach. Also liebe ich auf der Leinwand, bin ich dabei. Ich habe Truly Naked nachgeholt, der Film von Steffen von letzter Woche.
Erzähl mal was, ihr habt ja letzte Woche so ein bisschen deutet, ne, es geht um dieses...
geht um einen Jungen namens Alec, der geht in die Schule und lebt alleine bei seinem Vater, weil die Mutter ist gestorben vor einiger Zeit. Und das Geld reicht aber nicht aus, um irgendwie in einer Großstadt zu leben, weswegen die umgezogen sind in so eine kleine Küstenstadt. Er geht an eine neue Schule. Aber sobald er aus der Schule kommt, muss der quasi die Kamera in die Hand nehmen, um seinen Vater, und ich habe ja keine Kritik hier, muss ja nicht auf Werbefreundlichkeit achten, beim Porno drehen zu filmen. Das heißt, der muss die Kamera... ja, der hat alles, was...
Die erste Einstellung
ist schon, wie er mit der Partnerin oder Filmpartnerin, Lizzie heißt sie, eine Szene dreht, wo er sie halt von allen Seiten nimmt und sie ist komplett golden angemalt. Ne? Du siehst auch schon in der Aufnahme, du siehst alles.
Also ist ganz explizit der Film?
Also, du siehst zum Beispiel, wenn Alec muss zum Beispiel auch manchmal für Kundenwünsche, wenn die zum Beispiel wollen, dass Lizzie was Besonderes macht, fotografieren, wie sie sich brennende Zigaretten in den Anus steckt. Und die Kamera ist so im Profil von ihr und sie hat die Beine so gespreizt, dass du von hinten schon die Vulva siehst. Du siehst dann nicht den Anus, aber du siehst die Vulva. Du siehst Brüste und Möpse und alles. Es kommt irgendwann auch später im Film, deswegen wurde auch auf der Berlinale anscheinend von Produzenten gesagt, es sind keine Tiere zu Schaden gekommen, ein Oktopus zum Einsatz. Und ich finde Oktopus und Pornografie, ich meine, die Dinger können sich überall festsaugen und drin in Dingen festsaugen. Das fand ich schon echt schwer mit anzusehen, weil ich dachte, ey, da kann man sich auch wirklich massiv verletzen, theoretisch. Okay, long story short, das macht Alec. Er dreht diese Filme für seinen Vater, der Pornodarsteller ist, damit die irgendwie Geld verdienen und über die Runden kommen. Aber ist natürlich ein Junge, der ist Teenager, der zur Schule geht. Irgendwann kriegen die Mitschüler das mit und der selbst noch nie Sex hatte. Und der in so einem Projekt sich mit Pornosucht auseinandersetzt, eine Mitschülerin als Partner bekommt, Nina, die so Richtung Feministin ist. Und da kommt dieser Coming-of-Age-Charakter durch, dass dieser Junge das erste Mal eben auch mal sich erkundet und eine andere Frau, aber natürlich die Bilder komplett voll hat mit all dem, was er sonst an Hardcore-Pornografie nicht bloß sieht, sondern produziert und auch gar nicht weiß, wie er mit dieser Intimität umgeht. Also wenn sich da geküsst oder gekuschelt wird, dann ist das total stark, wenn sie dann sagt, guck mir doch mal in die Augen und er sofort irgendwie loslegen will, weil er überhaupt keinen Bezug hat, wie Sexualität funktioniert. Also es ist in diesen Coming-of-Age-Ebenen total der traurige Film und gleichzeitig verschließt er sehr die Augen von der Verantwortung des Vaters, weil müssen wir mal ehrlich sagen, wer A, vor Minderjährigen sowas macht und vor dem eigenen Kind. Das Kindeswohlgefährdung ist illegal, ist eigentlich jemand, der dafür ins Gefängnis kommen müsste. Und das finde ich dann schade, da bleibt der Film an der Oberfläche. Wiederum hat er dann auch, weil der Vater macht zum Beispiel einen Dildo von seinem Gemächt und zeigt das ihm stolz seinen Sohn. Und da gibt es so eine Szene, wo die beiden mit diesen Dildos so aufeinander wie so fechten und irgendwann wird daraus eben, dass der Junge seinem Vater einen nach dem anderen eine draufhaut und der Vater dann langsam sich so zusammenkrampft und da ist diese Erzählebene, dass aus so einer Dildo-Kloppe was wird, wo der Sohn klar macht, ey, du versaust ja eigentlich mein Leben und ich möchte dich am liebsten verprügeln und dann noch mit dem Bild von deinem eigenen Schwanz als Sexspielzeug. Also super abstrus, wirklich nicht uninteressant, aber fühlt sich immer wieder auch falsch und eklig an und immer wieder aber auch super schön und intim.
Ja, weil es falsch und eklig ist. Dann, also so muss es sich ja dann anfühlen.
Naja, wenn du natürlich sagst, das ist das Ausgangsszenario, dass diese Vater-Sohn-Beziehung so stattfindet, dann ist dieser Hook zu nehmen, sagst, okay, das ist nun mal das Umfeld, das ist falsch. Wie kann ich in dem Konflikt von Vater und Sohn erzählen über so ein Dildo-Spielzeug und ich hau dir damit voll in die Fresse? Eine gute Idee. Das meine ich, um irgendwie den Konflikt zu erzählen. Aber es ist halt, also ja, es passt auf die Berlinale. Und keine Ahnung, ob dieses Video fortgesperrt wird, wenn es auf meinem Kanal dann hochgeht, weil das Ding heißt Truly Naked, hat eine freizügige 16er-Freigabe in Europa. Es ist wirklich nicht uninteressant, aber da ist jede Reaktion drin auf den Film. Von finde ich großartig bis hin zu, wie kann man sowas machen? Es ist nicht geschmacklos, aber... er nutzt diese Nacktheit und diese Pornobranche, ohne sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und dann ist es mehr Coming of Age. Und auf der Ebene ist er auch teilweise schön. Wenn jemand ein bisschen befreit wird von diesem Gedanken, so hat Sex stattzufinden und jemanden findet, der ihm das wirklich mal näher bringt, auf eine gefühlvolle Art und Weise loszulassen und sich geborgen zu fühlen, ist das ja eigentlich auch so eine befreiende Sache.
Ja.
Und da ist er eigentlich ganz schön. Truly Naked. Der läuft in kaum einem Kino.
Wollen wir gleich noch über noch einen Film sprechen, wo ich mir auch vorstellen kann, dass von bis alles mögliche an Reaktionen drin ist.
Bin ich gespannt. Weiß ich, kenne ich den Film?
Und auch, ja, The Death of Robin Hood.
Ah, ich mochte den.
Ein Film, wo ich auch das Gefühl habe, dass es ganz schwierig ist, mit der Hauptfigur umzugehen, mit der Ambivalenz der gesamten Erzählung auch, weil das ist so ein Problem, das ich zum Beispiel hatte. Von Bea hatte ich das gehört, auch viel mehr bei ihr in eine Richtung geschlagen ist. Die meinte so, die fand die erste Erzählung richtig interessant. Und als der Film dann umgeschwenkt ist, da war sie dann vollkommen raus.
Das war für sie weinerlich, ne? So hatte ich das Gefühl. Also ihr Feedback war so, dass sie nicht ertragen konnte, wenn Leute so rumheulen und die Konsequenzen von dem ertragen müssen, was sie tun, oder?
Ich glaube, das hat sie gar nicht so konkret gesagt. Also wir können ja vielleicht mal kurz erzählen, worum es in Death of Robin Hood geht, weil wir sind uns, glaube ich, bei vielem einig und bei ein, zwei Sachen gehen wir, glaube ich, auseinander. Aber es ist in jedem Fall ein interessanter Film, oder?
Ja, soll ich jetzt erzählen?
Erzähl mal kurz, genau.
The Death of Robin Hood, das würde ich vorneweg sagen, funktioniert eigentlich auch ohne den Namen Robin Hood. Das ist die Geschichte von einem Mann, in dem Fall ist es Robin Hood, den ihr nicht, so wie ihr den als Helden kennt, der von den Reichen nimmt, den Armen gibt. Das ist hier die Geschichte von einem Mann, der jahrzehntelang eben auch mit seinen Taten oder anscheinend sogar vordringlich Männer, Frauen, Töchter, Söhne umgebracht hat. Und die Menschen, die dann in deren Umkreise gehören oder Kinder, sind inzwischen so alt, dass sie sich rächen wollen an Robin Hood. Und so ist er das inzwischen gewohnt, dass immer nach seinem Leben getrachtet wird, weil er eben vielen Menschen die Liebsten genommen hat. Deswegen ist er immer auf der Hut und in einer so kargen, felsigen, eisigen Welt weiß er nie, ob der Nächste, der ihm begegnet, ihm nicht auch wieder umbringen will. Und deswegen ist er immer auf der Hut und das Morden nimmt kein Ende. Und dieser Mann wird älter und älter und will eigentlich nur seinen Frieden finden und gleichzeitig auch Little John, den wir auch kennen, so als langer Gefährte im Leben, der es versucht oder geschafft hat, ein bürgerliches Leben aufzubauen unter falschem Namen, den holt auch die Vergangenheit ein und damit alle anderen auch. Und dann ist es eben die Geschichte von jemandem, der ums Überleben kämpft, ein sehr blutiger Film und der aber an einen Ort kommt, an dem Vergebung stattfinden kann. Sagen wir es mal so.
Eigentlich ist es
Ach, wo
nicht,
Vergebung stattfinden kann, ist eine komische Formulierung.
Ich glaube auch, wenn du sagst, so der eigentlich überleben will, der will er ja nicht.
Nee, stimmt,
der will
auch
eigentlich
wieder
sterben.
Ja, manchmal versuche ich, den Satz nicht abbrechen zu lassen auf Kosten des Inhalts.
Schreib mal ein Buch. Ja, ist eine gute Idee. Ey, Mann, habe ich doch genauso. So ist es ja nicht. Gerade bei so
Filmen. Alles gut, ist ja die Wahrheit. Ich finde ja, das gar nicht schlimm.
Vor allen Dingen bei so Filmen, die ja dann auch ein bisschen was von einem wollen. Weil das muss man klar sagen, dieser Film lässt es nicht dabei, dir zu zeigen, so in ganz rohen Bildern, die sehr am Anfang übelst dreckig, ständig Regen verhangen, gefühlt die halbe Zeit Nacht. Robin und Little John versuchen dann, die Familie von Little John zurückzuholen. Und dann schmieren sie sich mit Schlamm ein. Also dieser Film ergeht sich in Blut und Dreck und ja, Eingeweiden zum Teil. Der ist extrem fielsch in den ersten.
Das mochtest du doch bestimmt, oder?
Nee.
Hä, du magst bei diesem ganzen 18. Jahrhundert, wir können kaum den Tag überleben, Alltag in Österreich und so. Da sagst du, das findest du interessant. Ich finde, der hat das auch.
Du meinst sowas wie
das Bad, Teufelsbad.
Das Teufelsbad.
Und was war das letztens?
Na gut, aber das Teufelsbad zeigt ja einfach auch den Lebensalltag von damals. Und ich meine, damals wie heute ist der Lebensalltag, die Leute haben sich damals vielleicht mehr abgeschlachtet, aber deswegen ist es ja nicht normal. Es ist ja trotzdem einfach eine Abart des Lebens und des Menschen auch, dass man sich gegenseitig ermordet. Früher haben es halt mehr Leute gemacht als heute. Ich bin froh, dass es nicht mehr so ist, aber trotzdem finde ich das natürlich.
Guck mal. Ist doch eine Sonnenseite
ja,
der Gegenwart.
Genau, ey, und deswegen, ich finde, solche Szenen dann sind immer so ein Angriff auf den Zuschauer. Auch hier werden sich jetzt Leute fragen, aber wie kann er denn jetzt den Gore in Evil Dead toll finden und hier nicht? Weil der Gore in Evil Dead, ne, das ist Comic, das ist Überzeichnung, sind irgendwelche Monster involviert oder abstruseste Arten, wie man jemanden umbringt.
Ist das schon sehr realistisch. So, es hat immer diesen menschlichen Unterton. Man erkennt die Menschen wieder als Menschen.
Genau, man erkennt die Menschen, sie schreien um ihr Leben und man fragt sich, warum macht denn ihr den Scheiß da eigentlich gerade? Und das ist ja ein bisschen die Story des Films, dass die Hauptfigur sich das offenbar nie gefragt hat, warum sie diesen Scheiß macht, aber jetzt mit etwas konfrontiert wird am Ende ihres Lebens, wo sie merkt so, ne, oder er will sich das gar nicht so eingestehen, dass er das jetzt halt ewig gemacht hat und dass er jetzt halt gar nicht mehr weiß, wie soll es weitergehen. Und dieser Punkt, den Bea, glaube ich, auch meint, den sehe ich genauso. Man hat dann das Gefühl, es ist jemand, der sterben will, der aber zu feige ist oder nicht die Verantwortung übernehmen möchte, zu sagen, ja Mann, also wenn ich wirklich immer nur scheiße zu allen bin und mich deswegen selber scheiße finde, ja, dann habe ich doch wenigstens den Anstand und hau mir jetzt einen Stein gegen den Kopf. Wisst ihr, weil dann ist es für alle beendet und ist es für jeden was Gutes getan. Aber stattdessen wird dann so eine
Überlebensinstinkt.
Aber stattdessen wird dann so eine Leidensnummer draus. Aber das ist ja das, was der Film erzählen möchte. Es ist ja nicht mal eine Redemption-Story. Es ist nicht mal so, dass daraus etwas wird, wo Michael Sarnowski, das fand ich bei Pick zum Beispiel viel interessanter aufgearbeitet. Da fand ich
ist auch der Regisseur von dem Film hier. Das kann
genau, das meine ich.
Genau, es war gerade nicht.
Genau, und Pick, dieser Film mit Nicolas Cage, der ja so einen Rachefilm mal ganz anders erzählt hat und dann auf diese extrem intime, zwischenmenschliche Ebene gegangen ist. Ich finde, das wirkt in diesem Film dadurch so aufgesetzt, weil man eine Hauptfigur hat, mit der es sehr schwer ist, mit diesem gerade mit der zweiten Hälfte, mit dem Leidensweg der zweiten Hälfte in irgendeiner Form zu connecten. So ging es mir zumindest. Das hat mir das schwer gemacht, auch wenn ich die Atmosphäre super fand, mich der Film immer wieder an sowas wie Valhalla Rising von Nicholas Winding Refn erinnert hat.
Auch Northman von
auch ein bisschen
Robert
Northman.
Eggers.
Aber der dann irgendwie, also die Tiefe des Films beschränkt sich dann darauf, so eine Misery-Porn-Nummer daraus zu machen. Das war erschreckend wenig für
den Regisseur.
Ich wüsste
gar nicht den Weg daraus. Es gibt ja keine Erleuchtung. Oder ich meine, der Film sagt ganz klar, ich habe jahrzehntelang Scheiße gemacht und da komme ich auch nicht mehr
raus.
Aber
was ist denn dann die Message des Films oder die Geschichte des Films?
Nee, das ist einfach friss und stirb. Also das ist wirklich so, sie werden dich jagen, bis du tot bist. Und dann gibt es einen Ort in dem Film, wo quasi so ein Versuch existiert, sein altes Leben abzustreifen, um es irgendwie nochmal besser zu machen. Und da gibt es ein paar Ansätze von Vergebung oder es sein zu lassen. Du erinnerst dich, da wird eine Person zum Beispiel weggebracht an einen anderen Strand und klar angesprochen, lass es, es führt zu nichts. So, es gibt diese Versuche und letztendlich stellt er sich auch an einem Punkt, dem, was unausweichlich ist. Und das wird auch sehr viel, finde ich, angedeutet. Also es gibt was in diese Richtung. Aber ich verstehe diese ganzen Legendenbildung um Robin Hood darin nicht, ne? Weil es ist nicht der Robin Hood, von dem wir erfahren. Du erfährst auch zu keinem Zeitpunkt, ob nur irgendeine dieser heroischen Geschichten jemals passiert ist. Es wird alles immer nur verneint. Er könne sich ja nicht zu erinnern, weil er vielleicht auch immer besoffen war oder so. So wirkt es auch. Und es hat ja dieses düstere Leben, bei dem am Ende auch nicht irgendwie eine Belohnung winkt oder irgendwas. Aber ich mochte das. Ich war für diesen Dreck und Schmutz gut gemacht, muss ich sagen.
Ich fand es auch nicht schlecht. Also gar nicht sogar. Ich fand
auch wegen, das muss man gleich mal sagen, Hugh Jackman.
Ja,
einmal mehr.
Der ist spitze.
Wir haben ja vor 3 Wochen eine Folge nur über ihn gemacht oder 4 Wochen rund um Glenkill. Und der hier ganz klar in diesem Jahr mit Song Song Blue, Glenkill und The Death of Robin Hood zeigt, wie sehr der sich in Variationen zeigen möchte. Ich mochte auch Jodie Comer gerne. Die mochtest du, glaube ich, ja?
Als einzigen mochte ich Bill Skarsgård, den ich eine ganze Zeit lang für Butler,
Austin Butler
gehalten habe. Und ich dachte so, boah, das ist ja eine krasse Transformation. Aber selbst Bill Skarsgård habe ich nicht erkannt. Es war schon cool. Also das war gerade am Anfang, da wird dir auch noch ein Film versprochen, der dann halt nicht mehr ist. Und wie gesagt, der so eine krasse Zweiteilung hat, wo der dann in der Mitte wird der, oder schon eigentlich ab dem ersten Drittel wird der zu einem anderen Film. Das fand ich ein bisschen schade, auch wenn die Stimmung dann immer noch toll ist. Also ich merke da auch, wie easy ich zu kriegen bin, wenn du die Berge hinstellst, dann ist es übelst kalt so, dass den Figuren die kalte Luft aus den Mündern kommt und manchmal haben sie dann auch noch so ganz einfache Kleidung an. Also ich stehe voll auf dieses Genre-Film oder auf diese Bilder auch, dieses kalte.
Das ist ja auch eine tolle, ist eine Kunst, einfach eine Kunst, dieses Gefühl dir zu erschaffen, dass du hast ja das Gefühl, du kannst dich in dieser Landschaft überall schneiden.
Ja.
Als wenn du barfuß langläufst, sind nach wenigen Metern deine Füße zerschnitten.
Genau.
So fühlt sich das Bild ja an.
Und so muss es sein. So, und das macht er. Robert, du solltest ein Buch schreiben.
Ja, ich sollte Metaphern malen mit Worten. Aber mal gucken, eines Tages und dann über was.
Ja. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare.
Ich glaube, jeder Mensch hat mal mehr, mal weniger im Leben was zu bereuen. Und ich glaube, es passiert oft genug im Leben auch Leuten, dass sie was bereuen und das nie geschafft haben, sich vielleicht für das, was sie getan haben, zu entschuldigen oder nicht die Möglichkeiten hatten oder die Menschen existieren vielleicht gar nicht mehr im eigenen Leben. Und ich glaube, dieses Motiv der Reue und den Schatten, der dann nie weggeht, das schwingt extrem viel bei The Death of Robin Hood mit als Verbindungsebene in den Film hinein. Also kann ich mir vorstellen, dass das so ein Ding ist, wo Leute ja, echt
ist,
auch ganz unterschiedlich reagieren.
Es ist im Grunde ein Mahnmal ja auch dafür. Ich hoffe nur, dass man das dann richtig verstehen kann, weil es ist ja in dem Fall nicht so, dass da Reue entstanden ist, sondern der ekelt sich, glaube ich, mehr selbst an, der Charakter. Aber er macht ja trotzdem bis zum Schluss das, was er vorher gemacht hat. Gleich die erste Szene mordet er ja wieder.
Ja, aber nur, um nicht selbst zu sterben. Und diese Morde,
nee,
die
das,
jetzt...
Nee, nein, das sehe ich so nicht. Also
verhindert doch nur Attentate.
Ja, ja, aber also so schlau, wie er sich ja zeigt, ne, also er... Wir müssen jetzt spoilern, um zu, in die Tiefe zu gehen, aber meiner Ansicht nach ist er schlau genug dafür gewesen, um zu verstehen auch, da draußen kann ihm jemand begegnen, weil es gibt ein Bild, wo gezeigt wird, dass auf dem Hügel, wo er ist, er mehrfach besucht wurde schon und das ist nichts Neues für ihn und das ist dann nicht nur reine Selbstverteidigung, du kannst auch gehen, wenn du diese Person kennenlernst.
Aber der wirkt für mich wie einer, der schon oft gegangen ist und weiß, sie finden dich ohnehin immer wieder.
Ja, er sich selbst, aber da wären wir, also wie gesagt, der Film macht dann zumindest mit euch, dass man sich darüber Gedanken machen kann. Und das
auf jeden Fall wird er euch nicht den Tag versüßen.
Genau.
Das kann man
sagen. Wir kamen, glaube ich, raus und ich dachte so, das ist doch ein toller Film, um in den Tag zu starten.
Hast du gesagt. Und ja. Ich, ja. Ja, hast du gesagt. The Death of Robin Hood, diese Woche im Kino, und ein kleiner Horrorfilm.
Kleiner?
Kleiner Horrorfilm.
Ja.
Der dann gigantischer Erfolg wurde und bei dem es eine riesengroße Internetwelt dahinter gibt, nämlich Backrooms. Ich hatte das gestern, wer hat mir das gestern auch gesagt? Irgendjemand hat mir auch wieder gesagt, ich habe den halben Horror, ach so, ja, mein 16-jähriger, was ist es für mich?
Der
ja,
so
halben Nervengenervte, wie auch schon einen halben Film gesehen.
Hat uns auch jemand in den Kommentaren letztens geschrieben, dass naja, er, dass es gerade bei Obsession wohl so schwierig ist, weil der jetzt so viel später startet und er wurde bei beiden Filmen krass gespoilert. Und das ist natürlich schwierig, was wir letzte Woche mit Steffen besprochen haben.
Aber Filme, niemand zwingt dich auf Social Media unterwegs zu sein.
Ja, 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 aber das, da, was weißt du selbst? Du bist dann irgendwo, dann gehst mal auf Reddit und also es ist ja nicht so, dass du direkt denkst, dass dir da direkt ein Spoiler von, oder auch wenn du TikTok aufmachst, weißt du ja nicht unbedingt, dass dir sowas da reinballert. Würde ich jetzt mal sagen.
Ja, du hast schon recht, aber möchte ich nicht zugeben.
Ich glaube, das ist das, was Steffen letzte Woche dann auch sagte, dass wenn die so viel später anlaufen, diese Filme, ist es halt echt dann auch eine Einladung für die Leute. Er meinte, ich kann mich nicht einen Monat aus dem Internet zurückziehen, wenn der Film nicht gestartet ist. Das kommt ja auch noch dazu. Also es ist echt schade. Bei Backrooms habe ich aber weiterhin auch das Gefühl, das kann man hier vielleicht auch nochmal sagen, egal ob ihr zum Beispiel gespoilert wurdet, ich finde, das ist ein Film, den man in kompletter Länge nochmal ganz anders erlebt.
Ich hatte damit ja gar nicht so viele Berührungspunkte, also gar keine.
Ja.
Du auch meintest, das Internetphänomen sei ein anderes als die deutsche Backrooms.
Ja. Hast du es aber nochmal geguckt vorher, kurz? Zumindest
ich habe mir das dann durchgelesen, wie das auf 4chan anfing, wie die Leute das aufgegriffen haben, wie dieses erste Bild, und das ist so die Initialzündung für Backrooms gewesen für euch da draußen, quasi wie so ein riesiges, leeres Großraumbüro, was aber auch ohne Möbel ist. Du einen Raum hast in so einem Pissgelb getränkt, wo auch der Boden so sich so anfühlen soll, als wäre er irgendwie feucht, wenn du draufläufst. Und du hast diese surrenden Leuchtstoffröhren, so als Atmosphäre, so ein Raum, wo du denkst, das ist einfach Unbehagen und hier ist irgendwas falsch, und dass darauf basierend an diesem Internetphänomen so viele Leute ähnliche Bilder gemacht haben, sich da drin Creepypastas, also Horror oder gruselige Geschichten überlegt haben, die nicht wahr sind, und dass das dann vor allem oder unter anderem Kane Parsons auf seinem YouTube-Kanal aufgegriffen hat und hat, glaube ich, 22 Kurzfilme gemacht aus den Backrooms, und den ersten habe ich mir angeguckt, der stand heute so um die 85 Millionen Aufrufe, und Backrooms ist quasi diese Welt von so einer merkwürdigen Ebene, die kann man auch in Level unterteilen zum Beispiel, da nennt man Level 0 die Lobby. Und in diesen Backrooms gibt es aber auch Entitäten, das können Wesen, menschenartige Kreaturen sein. Die müssen nicht böse sein, können aber böse sein.
Du bist ja voll in die Lore
eingetaucht. Hinter Türen kann man in weitere Level gelangen und nicht von Level 0 in Level 1. Du kannst in Level 19 landen, in Level 314. Und
das wusste ich zum Beispiel. Also ich
kannst du auch landen. Und jetzt, ich mach's noch kurz weiter. Und in diese Backrooms gelangt man über sogenanntes No-Clipping, also dass eine Wand nicht fest ist wie eine Wand, oder dass man durchglitscht aus der Realität dort hinein. Wenn man sich diesen ersten Film von Kane Parsons ansieht, könnt ihr auf YouTube machen als Einstimmung. Der geht nicht mal 10 Minuten, sehen wir einen Kameramann bei einem Filmdreh, und als sie gerade Cut haben in einem Take, will er zu seiner Kamera greifen, geht zwei Schritte zurück und fällt durch den Boden in diesem Backroom.
Mhm.
Und in dem irrt und wird er dann rum, und der ist, finde ich, dieser Kurzfilm ist gruseliger als der eigentliche Film. Der spielt vielmehr mit dem Gruselfaktor, während der eigentliche Film, über den wir gleich reden, über die Atmosphäre arbeitet. Und das war so meine Vorarbeit für das Gefühl, wo kommt es her? Den ersten Kurzfilm habe ich mir angeguckt, ihr könnt auch über 20 eben sehen auf dem Kanal von Kane Parsons, wobei 6 davon nur über die Videobeschreibung verlinkt sind und nicht hochgeladen öffentlich. Er hat das selbst wie so ein Labyrinth gebaut. Aber das ist auch nur einer, der das aufgegriffen hat. Das ist also ein Phänomen von der größeren Gemeinde.
Das
damit
habe
ich jetzt mal so abgeholt.
Das ist eine Creepypasta, die sich daraus ergeben hat. So heißen diese Dinger ja. Und Slenderman war früher ja auch eine, ist ja dann auch zu einem Film verarbeitet worden. Ich mag, das hatte ich direkt gedacht, so, ich finde bei dem Film ganz interessant, dass er so künstlerische Entscheidungen trifft, die er nicht hätte treffen müssen. Gerade wenn du dir Slenderman anguckst. Wann kam der? 2017 oder so? Ich glaube, den haben wir damals auch in der Pressevorführung geguckt, und der war ja scheußlich. Da siehst du sehr deutlich, wie das läuft, wenn irgendjemand in einem Hollywood-Studio sieht, so, oh, da ist gerade ein Hype. Lass mal einen Gangnam-Style-Film machen. Ah, vielleicht keine gute Idee. Gut, dann nehmen wir den nächstbesten Hype. Ah, Slenderman. Und da wird dann irgendein Auftragsregisseur reingesetzt, und der weiß dann halt einfach gar nicht, was er machen soll. Kane Parsons hat es aber selbst mit begründet, dieses Prinzip, weiß auch um dieses Liminal Spaces Prinzip, also sprich diese ja uns offenbar ureigene Angst, dass so, wenn so Räume fensterlos sind und irgendwie dieses Echte und Nicht-Echte haben.
Da will ich kurz ein Beispiel liefern. Ich weiß, ich habe in einem Umzugsunternehmen gearbeitet früher. Und oft Samstag oder Sonntags, da musst du dir vorstellen, gab es große Lagerhallen, da habe ich dann Sachen sortiert, also ganze Umzugswägen. Das sind so Wägen, die sind so 4-5 Meter lang. Und wenn du jetzt zu Hause ein Bett einlagern willst und einen Schrank und so, kommt alles da drauf. Dann wird dieser große, schwere Wagen weggerollt. Und wenn die Sachen länger eingelagert werden, gab es ein Speichergebäude beim Spindler und Klatt hier in Berlin an der Spree. Das ist wie so ein Speicher, sieht aus wie ein Bunker. Und da gibt es 5 oder 6 Etagen. Da sind alle 20 Meter nur so ein kleines Fenster, kommt ganz wenig Tageslicht rein. Wände, bestimmt 50 Zentimeter dicker Beton. Und da bin ich dann alleine mit so einem Wagen, der so quietsch, wenn er rollt, weil da eine Tonne Gewicht drauf ist, in den Lastenaufzug. Dann bist du in diesem Lastenaufzug mit diesem Wagen, legst einen Schalter um und fährst hoch, während die Betonwände vorbeiziehen. Und dann schiebst du den so raus. Auf diesen ganzen Ebenen ist nicht ein Mensch. Du alleine mit tausenden von diesen Wägen. Und das Licht geht immer nur dort an, wo du dich auch gerade bewegst.
Kann ich mir das so vorstellen, wie
Alter,
am Ende von Indiana Jones, wo er die Bundeslade in diesen riesigen Keller fährt?
Zum Beispiel.
Ja.
Es ist, also das war meine sofortige Verbindung mit Backrooms, dieses alles ist, fühlt sich falsch an. Und wenn dann irgendeine Modedesignerin in so einem Wagen ihre Schaufensterpuppen zwischenlagern,
naja.
Alter.
Aber das ist halt spannend, was das mit einem auslöst und das macht dieser Film auch sehr gut. Und die erste Entscheidung, die er trifft, ist, dass er die Ego-Perspektive, also diesen POV-Effekt nutzt, diese Found Footage, diesen Ansatz, den er ja in den Shortfilmen genutzt hat. Und ich dachte schon so, wie wird sich das wohl vereinen lassen? Ne? Weil ich habe mich vorher gefragt, was macht die Backrooms denn eigentlich aus? Ist es dieser Found Footage Effekt, dass man das durch diese Kamera sieht? Weil ich schon dachte, wenn da jetzt Schauspieler stehen, dann geht der ja verloren. Und ich dachte auch so, naja, so ein Film, die Leute reden. Ich finde, ein spannendes Mysterium der Backrooms ist nicht zu wissen, was da ist, woher das kommt. Das war für mich so, der nur die ersten Filme gesehen hatte. Und merkte dann aber in dem Film, nee, darum geht's gar nicht. Ich glaube, es geht tatsächlich eher um diese Urängste, die das auslösen kann, in solchen Räumen zu sein. Und da stülpt er dann die nächste schöne Entscheidung drüber. Er macht eine Geschichte über zwei Menschen draus, die ja auch irgendwo verloren sind. So wird dieses Thema Verlorensein halt auch nochmal gespiegelt. Und der Film beginnt dann nach einem kurzen Intro in so einer Therapiesitzung zwischen Renate
Reinzel. Das ist ein schöner Satz, was du gesagt hast da gerade. Ja? Dass das Verlorensein sich da, dass ich habe gerade darüber nachgedacht und dachte, Mann, das hätte ich gerne auch so zusammengekriegt.
Aufschreiben.
Ja, manchmal ist einfach gut, ist einfach nicht unclever, der Mann. Eines Tages, wenn ich so alt bin wie er, möchte ich auch so sein.
Wenn ich mal groß bin, möchte ich David Hein werden. Danke dir fürs Lob. Ja, ich finde, dass das richtig spannend ist zu sehen, da sitzen sich zwei Menschen gegenüber und ich dachte so, ist ja ungewöhnlich, dass ein Backrooms-Film jetzt einfach zwei Personen, die sich voll labern, erstmal Raum gibt. Und wo wird das wohl hinführen? Und ich fand schön, dass Kane Parsons wusste, wo das hinführt. Also, dass dann später da nochmal ein Konflikt aufgegriffen wird und dass beide Figuren, ne, diese innere Reise von, wie heißt der, Clark, glaube ich? Clark, der eben schon längst verloren gewesen ist. Ein Mann, ne, der im Erwachsenenalter von Frau und Kind verlassen wurde, weil er vielleicht auch nicht erwachsen werden wollte oder weil er
keine... Wurde der schon verlassen? Das ist so...
Lebt doch in Trennung. Also es wirkte ja, so, wie er hat ja, okay. Er schläft in seinem eigenen Laden. Das wirkt so, wie dass es quasi beendet ist.
Okay.
Und das ist spannend gewesen. Es gibt später nochmal ein weiteres Gespräch, was auch ähnlich intensiv ist, wo ich dachte, ja cool, dass das hier dann auch nochmal aufgelöst wird. Und das passiert eigentlich im Rahmen der Backrooms, weil... Das, was zwischen diesen beiden Figuren erzählt wird, sagt über die größere Handlung eigentlich gar nichts aus. Und das ist spannend, dass beides nebeneinander existieren kann in Backrooms.
Ich hätte das nicht so sehr gebraucht, so diesen psychologischen Ansatz nochmal dann zu nehmen. Ich mochte die Ebene der Erinnerung und der verzerrten Erinnerung, das hat was über diese Räume erzählt. Aber über diese Figuren selbst dachte ich mir, das sind genau diese 25 Minuten, das hätte er sich auch für, weil er wird einen zweiten Teil machen und vielleicht einen dritten Teil, das ist schon klar. Vielleicht auch dafür hätte er schon aufheben können, aber er hat natürlich zwei tolle Schauspieler mit Jute Ejiofor und Renate Reinzel. Ich fand aber zum Beispiel krass, dass er vorher noch mit zwei anderen Figuren kurz mal auch die Muskeln spielen lässt, nur auf der Horrorebene.
Ja.
Und da dachte ich so, oh, das ist ja richtig clever gewählt, was man sieht und was man nicht sieht.
Es macht er generell, also das und dafür nutzt er nicht nur Found Footage. Also er, wenn zum Beispiel aus der normalen, ich würde es Third Person sagen, also die Kamera folgt dann am Anfang, gibt es eine längere Sequenz, da er entdeckt Clark zum ersten Mal diese Backrooms.
Das fand ich zum Beispiel toll.
Das ist toll.
Dieser Übergang der Welten.
Das ist richtig stark. Und was ich da gemerkt habe, was er halt macht mit der Kamera, es erfolgt ihn immer ganz kurz hinter dem Rücken, sodass, wenn eine Kante kommt, weil da ein Gang zum Beispiel in die Seite läuft, sieht Clark nicht, was hinter der Kante ist und wir aber auch nicht. Und sobald er sich drumherum bewegt, in diese Kante dreht sich auch die Kamera mit. Und das ersetzt quasi diesen Found-Footage-Effekt, weil man zwar ihn als...
Du bist so nah dran, dass du
genau,
seine Perspektive ziemlich stark
manchmal behältst. Auch so, manchmal gucken sie in Löcher und dann nimmt die Kamera doch diese Perspektive ein. Und ein 20-jähriger junger Mann, der so einen selbstbewussten...
Und den sie mit 16 oder 17 angeheuert haben für den Film.
Also der weiß so viel über das Filmemachen offenbar oder hat ein wirklich gutes Team am Set gehabt. Aber was ich jetzt in Interviews gelesen habe, hat er viel Praise bekommen. Weil
auch viele behauptet haben, er hätte das nicht alleine gemacht.
Er würde es nicht hinbekommen. Und über ihn wurde jetzt zumindest gesagt, das kann natürlich PR-Gebabbel sein, aber ich will es einfach mal glauben, dass er erstaunlich gut vorbereitet gewesen sein soll und mit einer Vision ans Set gekommen ist. Und das ist so ein bisschen dieses Ding, was auch gerade in den Medien falsch verstanden wird. Ich finde, es gibt so viele Geschichten darüber, wie Hollywood jetzt aufpassen müsse, weil die YouTuber da das erobern, das Feld. Und das ist ein beschissener Begriff, weil... Eigentlich sind das auch nur, also Curry Barker und er vor allen Dingen, sind das die Racker-Brüder vorher von, also die Racker-Racker-Brüder,
die
Philippou, wo man halt klar sieht, das sind halt junge Visionäre, die an eine Vision glauben und die halt sagen, ey, ich produziere meinen Film jetzt hier einfach für einen Bruchteil, weil die Geschichte, die ich erzähle, trotzdem stark genug ist. Zumindest im Fall von Obsession sieht man ja, was das mit Leuten auslösen kann. Und gebt mal lieber den jungen Filmemachern wieder ein bisschen auch die Visionen, die Zügel auch in die Hand, weil das macht ja Hollywood gar nicht mehr. So, und deswegen sind jetzt alle erstaunt und sagen, oh, wo kommt die denn jetzt her?
Ich finde die Bilder auch schön zu sehen, wie eben jetzt hier bei Backrooms Oscar-Preisträgerin oder Preisträger oder Nominierte vor diesem jungen Regisseur stehen und du siehst halt, wie sie dem zuhören. Ne? Ja, also könnte ja ganz schnell sein, von wegen hier, Kiddo, lass mal, ich weiß schon, was ich spiele. Nee, gar nicht, dass sie sich dem dann auch mit ihrer Kunst, mit ihrem Handwerk, dem da komplett öffnen. Das ist toll zu sehen. Ich finde auch immer wieder das Design dieser Backrooms so toll, wenn Sachen auf einmal nach oben verlaufen, immer schmaler werden, sodass du kaum noch durchpasst. Türen drei Knaufe haben und nur einer davon öffnet sie. Ich musste immer wieder auf einer ganz anderen Ebene, was das Unbehagen angeht, an Open Water denken. Ah. Open Water hat für mich auch dieses Verlorensein und Angst um sein Leben zu haben, obwohl jetzt erstmal
Thalassophobie
unmittelbar...
Thalassophobie heißt es, glaube ich. Thalassophobie. Ich glaube, wo man, wenn du im Meer bist, siehst du ja ab einem bestimmten Meter nicht mehr, was unter dir ist.
Bist du mal ins offene Meer gesprungen? Also wo du keinen Boden und nichts, so hunderte, wo es 2000 Meter runterging oder so? Vergesse ich bis heute nicht. Als ich so tief gesprungen bin, da war ich mit dem Walhai schnorcheln, aber der Sprung vom Boot ins Wasser, da war vielleicht von 4 Meter Höhe und dementsprechend tauchst du auch so 3-4 Meter ein. Es ist so dunkel da unten. Du hast das Gefühl, du guckst in was, oh, das vergesse ich nie.
Ja.
Ein ganz besonderes, gruseliger Platz in meinem Herzen.
Ich glaube, das ist halt dieses, ne, manche haben mehr Angst vor dem Schwarzen unter uns und manche haben mehr Angst vor dem Schwarzen über uns. So geht's mir. Ich bin ja eher der Weltraum, ne, Weltraumhorror greift mich ja viel mehr an. Und damit spielt ja auch so dieses Prinzip, würde ich sagen, die ist ein anderes Prinzip, aber was du bei den Backrooms ja auch nicht hast, ist eine Gewissheit. Weil wenn wir bei uns um die Ecke gehen, wissen wir, da ist dann halt das gleiche Set. Ne? Die physikalischen Regeln sind immer die gleichen. Da kommt dann vielleicht eine Wand weniger, weil sich irgendein Architekt was Cooles ausgedacht hat. Aber wir wissen immer ganz genau, wenn wir um eine Wand herumgehen, da können wir uns auf bestimmte Parameter verlassen. Das wissen wir halt in Backrooms nicht. Und deswegen erzeugt das wahrscheinlich auch so diese, ich hoffe, dass ich Thalassophobie...
Wobei, ist das wirklich so? Weil... Die Formen sind merkwürdig und lösen das Unbehagen aus. Oder Gegenstände stecken in Wänden
aber es ist
oder
doch auch
in Böden.
Aber die
Physik gilt schon.
Ich würde vermuten...
Die Gravitation gilt, das Licht bricht sich richtig. Also es sind jetzt nicht so von den Wahlen, oder der Schall klingt auch so, als geht er so durch die Räume. Gegenstände stecken in Wänden oder versinken in Böden, ja. Also ich verstehe, was du meinst, aber es könnte jetzt ein falsches Bild bei den Leuten erwecken, als würden Dinge auf einmal schweben oder so. Das tun sie
ja,
nicht.
Ja, aber es hat was Paranormales. Also wenn auf der Höhe der Wand irgendwie ein Sechstel eines Stuhls herauslugt und du weißt nicht, warum.
Genau, das ist das Bild, das ich vorhin mit den Erinnerungen meinte, dass es so eine verschwommene Wahrnehmung von etwas ist, diese Räume. Auch sind.
Genau, das ist ja Teil, glaube ich, auch ein bisschen der Lore. Aber ich finde trotzdem auch ein bisschen dieses nicht zu wissen, wie man damit umgehen soll. Also wir Menschen lieben das ja auch, eine Kontrolle über Dinge zu haben, weil es ein Sicherheitsgefühl auslöst. Und wenn du irgendwo hineingerätst, wo du halt nicht weißt, wie du rauskommst und was da ist im nächsten Raum.
Würdest du reingehen?
Nee, ich glaube nicht.
Absolut nicht. Nee. Das war eigentlich so eine Frage, wo ich sofort mit dem Nee rechne. Was willst du denn da? Da gibt es ja nichts zu erleben oder zu lernen, außer drauf zu gehen vielleicht.
Nee, ich habe gerade versucht, aus dem Kopf zu löschen, das, was der Film dann macht. Und habe mich versucht, in die Situation hineinzudenken, in der Clark oder Renate Reinzü sind. Aber die sind ja beide in so einem Szenario, das nicht mehr normal ist.
Er wollte nur rausfinden, warum seine Stromrechnung so teuer ist.
Und dann, gehst du hunderte Meter in so ein Labyrinth.
Ja, denkst du, diese verdammten Leuchtstoffröhren. Auf jeden Fall ein wahnsinnig atmosphärischer Film. Und vor allem, wenn man jetzt sagt, so Obsession und Backrooms, die sind maximal unterschiedlich, die Filme.
Ja.
Und so erfolgreich. Das ist wirklich schön. Haben wir noch was zu Backrooms?
Nö.
Nö. Leute, diese Woche könnt ihr also Backrooms oder The Furious schauen oder The Death of Robin Hood. Ich finde, das ist eine sehr unterschiedliche, aber auch eine sehr kaputte Auswahl, muss man dazu sagen.
Aber ich würde sagen, eigentlich insgesamt eine schöne Woche. Also bei Death of Robin Hood kann ich klar sagen, der schmerzt dann auch sehr. Backrooms finde ich persönlich sehr unterhaltsam, auf eine komische Art und Weise.
Kann man alle in einem Double Feature mit Der Teufel trägt Prada 2 gucken?
Exakt. Nehmt die Familie dann gleich mit und sagt dann, und ich meine, wenn ihr dann den Abend krönen wollt, ihr habt dann wirklich eine Tour de Force hinter euch und dann braucht es mal leicht, dann gebt ihr euch The Furious.
So. Ich wusste noch, Severance wollte ich noch sagen, die Serie orientiert sich an dem Backrooms-Genre.
Zum Beispiel auch Liminal Spaces. Liminal
genau,
Spaces.
Das wollte ich nochmal aufgreifen.
Auch The Shining von Kubrick.
So, Leute.
Nicht so, Leute. Wir probieren doch jetzt. Achso, ja. Ich dachte, du willst abmoderieren.
Was ist los?
Nee, Entschuldigung.
Das ist los.
Entschuldigung.
Wir reden ja immer, aber jetzt machen wir mal. Letterboxd Roasts, Leute. Wir haben natürlich immer noch eure Profile hier. Und wir suchen uns heute wieder ein paar raus. Zum zweiten Mal.
Letzten Jahr. Heute mal wieder.
Die wir uns mal anschauen und sagen, geht ja gar nicht. Oder ist richtig gut. Martin, sag mal eine Nummer zwischen 1 und 367.
Bitte nicht 42.
94. Okay, jetzt wird geroastet, Leute. Macht euch bereit auf...
Ast.
So, Django. Django Unchained als Favorite-Film. Ast. A-S-T.
Ja.
Warum haben die keine richtigen Namen? Was ist das? Na gut.
Was ist das für eine Mischung schon wieder? Episode 3? Daneben The Lighthouse?
Ich meine, das ist ja skurril. Das ist ja Episode, okay, und The Lighthouse, den hat ja kaum einer auf seiner besten Liste.
Ich glaube, das siehst du schon manchmal. Aber
ja, aber ich meine, die Kombination, sagst du ja selber.
Also er mag Leute, die auf die Fresse bekommen, weil daneben ist noch das Poster von Inglourious Basterds und ja. Er hat das Poster bei Letterboxd gewählt, in dem der blutige Baseballschläger zu sehen ist.
Ach, ich kann auswählen.
Daneben hauen sich bei Episode...
welches Poster gesagt
wird. Du kannst es auswählen, ja. Aber ich glaube nur, wenn du Patreon oder
ja,
so bist.
Ja, bin ich geschenkt, da habe ich geschenkt bekommen von
stimmt.
Fans.
Dann hauen sie sich auf die Fresse mit Lichtschwertern in Episode 3 und dann haben wir noch Django Unchained, wo Leute blutigst erschossen werden. Da ist The Lighthouse noch fast der normalste.
Nee, eigentlich der brutalste Film. Die vereinsamen dort und gehen sich an die Gurgel im Leuchtturm, weil draußen schlechtes Wetter ist.
Das heißt, du willst mir und den anderen damit sagen, dass Ast ein ziemlich tristes Leben hat?
Naja,
ist es das, was du sagen willst?
Es ist...
Und dass er deswegen wütend ist, oder sie, Entschuldigung, ich habe jetzt einfach keine Ahnung, ich sehe nicht das Geschlecht, aber ich würde einfach mal vermuten, ich glaube, ich bin darauf gekommen, weil es so Männerkino ist, dass ich jetzt einfach eher gesagt habe.
Ja, das kann,
oder kann das auch Frauenkino sein?
Hier ist auch Family Guy. Wie heißt denn der Family Guy Hauptdings? Griffin?
Peter Griffin.
Peter Griffin. Also Profil wird schon eher sein, glaube ich.
Ja.
1297 Filme gesehen und das hier 63. Das ist aber nicht schlecht.
Nee, das nicht. Aber wenn dann Episode 3 einer deiner Lieblings... Ich mache mich wieder unbeliebt, aber wir roasten ja hier.
Ja gut, aber du sagst immer wieder Star Wars, ne? Das ist auch Kindergarten.
Dafür kriegst du jetzt auf den Sack, Robert.
Nö, ist
und
auch.
Zwar völlig zu Recht. Das ist Ragebait, was du beides... Ey, aber Ast...
Denk dran, Bruno ist Mama auch für Blöde.
Ast, versuch mal, deine Aggressionsprobleme in den Griff zu bekommen.
Guck mal, Der Teufel trägt Prada 2. Hier, 3,5 Sterne. Das, David.
Das passt jetzt aber nicht zusammen.
David wird es in der Hölle spielen.
Wobei Miranda Priestly ist die ganze Zeit so mies. Genau, aber Miranda Priestly ist im ersten Teil so mies drauf. Auch das passt ja zu Aggressionsproblemen, findest du nicht? Können wir hier schon eine Therapiestunde draus machen?
Was ist das denn hier?
Brontosaurus? Ja.
This woman is making an Amy Winehouse biopic by the... Was ist seine Review? Brontosaurus.
Okay. Von Sam Taylor Johnson ist die Frau von
Aaron Taylor Johnson.
Na, okay. Aber da hast du auf jeden Fall Sachen gesehen, wo du und ich da sitzen und denken, was ist das denn?
Du bist doch froh, dass Sam Taylor Johnson existiert.
Ja.
Weil Aaron Taylor Johnson vergeben ist dadurch. So, Ast.
Das musstest du jetzt noch machen. Mir die Wunde aufreißen, die so tief sitzt.
Reingesalzen.
Okay.
Martin, neue Nummer. 25. Ich finde, du kannst das irgendwie auch so sagen. Da muss einen ganzen Satz antworten, dass die Zahlen Sinn hat. Leonardo.
Bitte, lieber Robert
Hofmann. Leonardo 03. Okay, aber ich erkenne ja fast gar nichts. Kunst. Was ist das? Ja, genau.
Aber das ist, also dann bist du ein Filmstudent oder du willst jetzt hier einen.
Also Leonardo hat erstmal unter seinem Schuh rein fotografiert ins Profil mit Cappy.
Das Profilbild
mit einem Dickies Cappy über dem Gesicht.
Aber
und
das wollen wir, ey, wir wollen jetzt nicht über
Perspektive des Profilbilds ist doch völlig einzigartig.
Ja, ja, ist
hast
doch
du doch sonst nicht. Hat sich was, ich unterstreiche doch nur den Azi-Fazi-Gedanken, den du aussprichst.
Stimmt.
Das
hast
geht
recht.
Mir nicht um ihn und von Azi-Fazi, wegen ziehen anderes Ding. Diese Perspektive ist eine bewusste Entscheidung.
Also Leonardo möchte gerne ein bisschen anders sein.
Ja, 22.
Ja.
2264 Filme. Lässt drauf schließen, dass die Eltern vielleicht
also,
geschieden
aber,
sind.
Aber guck mal, was ich interessant finde.
Entschuldigung.
Was hast du gesagt?
Lässt drauf schließen, dass die Eltern vielleicht geschieden sind. Wer so viele Filme guckt, weißt du, wer so viele Filme guckt,
muss ist es schon bösartig?
Ich kenne es von mir selbst. Ich brauchte einen Ort, um mich wohlzufühlen.
Können wir jetzt mal herausfinden, was deine Four Fables-Filme sind? Was
kannst du mal nicht meinen MacBook dabei runterschmeißen?
Ach so, das sind nur die Poster, die so seltsam sind. Er hat einmal Tremors im Land der Raketenwürmer, aber einen Arzi-Fazi-Poster, was wir nicht erkannt haben.
Aha.
Aber das ist natürlich auch sehr seltsam. Im Land der Raketenwürmer, schöner Trashfilm, kennst du selbst, oder? Hast
Nein.
du gesehen? Hast du nicht gesehen?
Nein.
Du als Trashfilm hast Im Land der Raketenwürmer nicht gesehen. Den Urvater, naja, nicht Urvater, aber einen der
ja,
mit.
Ja, dann mache ich das doch.
Bitte.
Ja, das zählt in die Kategorie. David hat den Film so oft erwähnt, dass das innere Kind in mir sagt, möchte ich nicht sehen.
Und dann willst du dich über Leonardo erheben und sagen, er ist Azi-Fazi. Das macht jetzt keinen Sinn, aber ich möchte trotzdem...
Was ist der Rest hier? Was ist Love Jones?
Love kenne ich nicht. Love Jones.
Was ist
ist das Resurrection of the Christ?
Nee, das ist was anderes. Da steht was anderes drunter.
Was ist Miracle Mile? Ah, Resurrection einfach. Ich glaube, das sind hier Filme, über die wir eigentlich Bescheid wissen müssten.
Okay,
das aber
kann
ich... Miracle Mile hat Daniel Schröckert erst neulich ganz groß hervorgehoben. Das ist einer seiner Lieblingsfilme aus den 80ern.
Aber recent hier, Phantomkommando.
Ja, ja. Also was ich merke ist, wir haben nur viele der Poster nicht erkannt. Leonardo ist, es ist schon Azi-Fazi, weil er wirklich viel Zeit offenbar darauf verbringt, das beste Poster rauszusuchen.
Ja.
Aber das finde ich cool. Das ist jetzt weniger...
2264
Wir müssen noch was Negatives sagen, weil wir ja ranten hier.
Ey, der ist 22, 2264 Filme gevotet zu haben. Meinetwegen guckt
Geh mal in
der,
Club, guck, Leonardo.
Meinetwegen
Geh
guckt der seit 10 Jahren, das ist doch das Alter, ne? So, wenn der jetzt seit 10 Jahren Filme guckt, seit er 12 ist, macht es 226 Filme pro Jahr. Das macht 5 Filme die Woche.
Ja.
5 Filme die Woche, seit er 12 ist. Da muss doch irgendwas anderes vernachlässigt werden in dem. Schule
ja.
oder so.
Naja, aber da du ja schon festgestellt hast, dass die Eltern geschieden sind, ist ja zumindest
Es geht hier um
Roasten, so
Leute, deswegen es ist sonst nicht unsere Art. Wir sollen hier ein bisschen giftiger sein,
ja.
habe ich gehört. So, Martin, letzte Nummer. Kannst du den ganzen Satz mal formulieren? Martin, neue Nummer.
Martin, neue
Martin,
Nummer.
Martin, neue Nummer.
Martin,
so,
neue Nummer.
Martin, letzte Nummer. Kannst du den ganzen Satz mal formulieren?
Nein.
164.
Müssen wir eine Triggerwarnung für dieses Segment stellen?
Wieso?
Ich weiß es nicht.
Frame für Frame.
Frame
Geiler
für Frame.
Name. Geiler Name.
Eine junge Dame.
Oder das hier oben kann man auch machen?
Ja, das kannst du machen, wenn du kannst oben ein
Sie
Bild
Sie hat so ein Hintergrund-Dings.
Ja,
aus welchem Film?
Scarface. Mhm. Bei mir ist es ja Otto.
Habe ich sowas?
Das kannst du einstellen, Robert. Du kannst auch die Poster...
Warte,
du,
was ist mein Profil?
Du kannst, wenn du auf den Film gehst...
Warte, Profil. Wenn ich auf mein Profil gehe?
Ja.
Habe ich nicht.
Doch. Du kannst Edit Profile machen.
Echt, ja?
Ja. Und wenn du darauf...
Dann mache ich mir Simba drauf.
Weil du kannst deine Four Favorites einstellen, so wie das die anderen
hab ich
auch
das auch
haben.
Nicht?
Hast du auch nicht gemacht. Das sind nur die letzten Filme. Hier oben kommen deine Four Favorites dann dahin. Und hier oben kannst du dir den ersten Four Favorite, den du wählst, das ist dann der Film, der hier oben automatisch hier oben generiert wird. Okay, wollen wir mal hier gucken.
Okay, Frame für Frame.
Was haben wir da? Ah, wieder jemand, der viel Zeit mit Postern verbringt. Die wieder viel Zeit mit Postern verbringt. Drive in einem sehr schönen Poster. Was ist denn das blutige Ohr? Ist das Reservoir Dogs? Nee, Blue Velvet. Ach, ist eine Rose.
Blue Velvet.
Ah, den ich neulich genannt habe von David Lynch, den ich mir in meiner 30-Tage-Challenge noch angucken will.
Ich habe Before Sunset nicht gesehen.
Richard Linklater.
Diese Sunset, ja, die habe ich nicht gesehen.
Ja, ist auch nicht meins. Da sitze ich dann immer da. Da sitzen sich am Anfang zwei Leute im Zug gegenüber und sagen so, ey, wusstest du, das Leben ist schöner, wenn man morgens früher aufsteht?
Ja, aber die wirken so menschlich, voller Energie, zwischenmenschlich. Und dann hast du Scarface. Der ist schon ein sehr dreckiger Film.
Ja, aber Drive doch auch. Drive ist doch auch kein hoffnungsvoller. Also Blue Velvet ist jetzt auch.
Ja, aber Scarface ist für mich schon noch ein bisschen am Rausspringen.
Ich finde,
so.
Before Sunset ist in dieser Liste der rausspringt. Weil Before Sunset noch am ehesten Wobei, ist das der Film, wo sie sich dann am Ende trennen oder der, wo, es ist ja auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit in deren Gespräch. Geht es dir nicht gut, Frame für Frame? Fragen wir es doch mal so, wie es ist.
Aber guck mal, das Foto sieht doch so nach fröhlicher Landschaft ringsherum aus. Also Ortseingangsschild irgendwo auf der Landstraße.
Also fröhlich findest du nur die Landschaft, das ist ein bisschen problematisch, wenn die Person, die die Kamera lächelt, von dir nicht als fröhlich wahrgenommen wird, sondern, ey, der Rasen im Hintergrund. Der ist fröhlich. Ey, deswegen guck mal hier auch unten. Obsession, sie gibt 4 Sterne.
Was ist denn The World, Chico and Everything in It? Was bedeutet das? Warum ist das so gequotet? Kennst du das Quote? Chico.
The World, Chico and Everything in It. In welchem Film könnte das gesagt werden? The World.
Muss ich das Chico. Jetzt sofort wissen?
Warte,
ist dir das, wovon ich rede? Weiß es nicht.
Ich scrolle mal nach oben.
Ist das aus Scarface?
Das ist aus Scarface.
Ist das Scarface?
Er sagt doch, er hat doch diesen spanischen Akzent. What do you want, Tony? The World, Chico. And everything in it.
Ja?
Habe ich jetzt nicht ganz so wiedergegeben, aber das ist der Quote ungefähr. Und das zeigt, sie ist eine Cineastin, aber sie ist eine Cineastin mit einem Hang zum, ich würde sagen, Dunklen. Guck mal hier, King of Comedy.
Ja, King of Comedy, auch so eine, das war du ja auch mal sagst.
Mit Joker den Scherenhänden.
Genau,
Casablanca, King. Auch am Ende überhaupt. Also man denkt, es ist romantisch, aber es ist, die Nazis sind am Start und so. Also weißt du, irgendwas bedrückt sie. Und da möchte ich, wir würden, Robert, du würdest doch gerne deine Hilfe anbieten.
Das ja, aber ich glaube, mit der kann man super Gespräche führen.
Ich glaube auch.
Super spannende Gespräche. Auch für dich so als Nihilist. So ein bisschen.
Was sollen das jetzt?
Naja.
Wir roasten die anderen nicht mehr.
Bei dir existiert die Sonne nur, um auf die Erde zu fallen.
Nee, sie macht es auch im Sommer viel zu warm.
Ah. Okay, 3 kleine Roasts. Wir müssen das Format öfter machen, weil wir sehen, wir stauben ein. Wir müssen gucken, wie garstig wir sein können oder nicht. Wir arbeiten uns da voran. Wir haben aber hier noch ein paar Nummern. Für die Woche haben wir es, David, oder?
Ja.
Nächste Woche geht es sicher weiter.
Ja.
Wünscht mir schönen Urlaub.
Nicht, wenn die Sonne auf dem Planeten
gefallen ist. Weißt du eigentlich, was ich ausfallen lasse für meinen Urlaub? Habe ich dir erzählt.
Supergirl?
Ich hatte Interviewanfrage, ich hätte mit Tom Holland und Zendaya gequatscht in London.
Aber das hättest du doch nicht gewollt.
Weiß ich nicht.
Das lässt du nicht deswegen ausfallen.
Jetzt im Urlaub.
Der Urlaub ist eine gute Ausrede dafür.
Okay, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.